erster Advent und ich spreche über solch ein Thema. Das passt wohl nicht ganz. Ich wollte eigentlich, also erstmal habe ich den ersten Advent nicht im Blick gehabt, Punkt 1. Punkt 2, ich wollte eigentlich über den nachfolgenden Text predigen. Aber da habe ich gedacht, das kann ich irgendwie nicht machen. Ich muss über diesen Text zuerst predigen, damit ich über den nachfolgenden Text predigen kann. Und so kommt es jetzt zu diesem Thema. So, ich möchte als erstes Gottes Wort lesen aus 1. Petrus 5, 1 bis 4. Dort steht: Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeugen der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Lieber Vater im Himmel, öffne uns die Augen für dein Wort, hilf uns, dass wir es recht verstehen und dass es wirklich zu deiner Ehre gereicht. Darum geht's. Hilf du dazu. Amen. Eigentlich könnt ihr jetzt alle gehen und nur zwei Personen könnten hier sitzen bleiben. Für die ist das Wort gerichtet, aber ich denke, es ist auch für euch wichtig, mal sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht predigt man auch selten über dieses Wort, aber ich möchte es jetzt trotzdem mal vornehmen. In unserem heutigen Predigttext haben wir ein Wort an die Ältesten der Gemeinde. Petrus richtet dieses Wort nun nicht an eine spezielle Ortsgemeinde, so wie zum Beispiel Paulus es getan hat, als er die Römer, die Korinther oder die Epheser angeschrieben hat. Der Eingang des ersten Petrusbriefs lautet so. Er sagt zum Beispiel: Petrus, ein Apostel Jesu Christi für die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Man könnte sagen, dieser Brief des Petrus ist so etwas wie ein Rundbrief, der an einen größeren Kreis von Gemeinden bestimmt war. Beim Eingang dieses Briefes stellt Petrus sich als Apostel Jesu Christi vor. Das heißt also, er schreibt hier in apostolischer Autorität. Bezeichnend ist nun, dass in unserem heutigen Predigttext im gleichen Brief er sich noch einmal vorstellt, aber nicht als Apostel, wenn er schreibt: Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeugen der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Wenn Petrus sich als Mitältester bezeichnet, dann möchte er sich auf die gleiche Stufe stellen wie die Ältesten der Gemeinde. Er sieht an dieser Stelle bewusst von seiner apostolischen Autorität ab, obwohl er auch an dieser Stelle in apostolischer Autorität spricht. Warum betont Petrus, dass auch er an der zukünftigen Herrlichkeit Anteil hat? Auch an dieser Stelle möchte er sagen, dass er mit den Ältesten die gleiche Stellung in der Ewigkeit vor Gott haben wird. Er ist also nicht irgendwie privilegiert. Petrus möchte im Vorfeld klar machen, dass sowohl er als auch die Ältesten in der Gemeinde in geistlicher Hinsicht auf einer Ebene stehen, bevor er die Ältesten im Blick auf ihr Amt ermahnt. Warum das? Das größte Hindernis bei Ermahnung ist, wenn der ermahnt, sich in welcher Art auch immer über andere stellt. Wenn das zum Vorschein tritt, dann ist Ermahnung, die angenommen werden soll, sehr schwer. Und um was geht es nun konkret? Petrus schreibt: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie. Was beinhaltet das Hirtenamt nun konkret? Was hat Petrus im Blick, wenn er vom Weiden spricht? Sicherlich kennt ihr die Begebenheit von Petrus, als Jesus ihm am See Genezareth als Auferstandener begegnet. Da fragte Petrus dreimal, ob er ihn, Jesus, lieb habe. Und danach kommt immer die Aufforderung an Petrus, dass er die Schafe weiden soll. Und hier verwendet Johannes in seinem Evangelium zwei verschiedene griechische Begriffe für weiden. Bei der ersten und bei der dritten Aufforderung benutzt er für den Begriff des Weidens den griechischen Begriff proskeo im Sinne von Nahrungsaufnahme. Und bei seiner zweiten Aufforderung verwendet er den Begriff poimeno, und zwar in dem Sinn von führen und leiten. Wenn Petrus nun davon spricht, dass die Ältesten die Herde Gottes weiden sollen, dann in dem Sinn, dass die Herde geleitet und geführt werden soll. Dieser Aspekt des Leitens und Führens kommt zum Beispiel in der Offenbarung vor, wenn es dort heißt in Offenbarung 7, denn das Lamm mitten auf dem Thron, heißt es, wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Im Bild des Hirten gesprochen ist dieser Sachverhalt klar. Ein Hirte weiß, wo die saftigen und gesunden Wiesen sind und wo die Wasserbäche sind. Und genau dahin hat der Hirte die Herde zu führen, damit sie gesundes Futter erhält. Dieser Hirte weiß auch, wo es Dornen und Disteln gibt, die es zu vermeiden gilt. Also es geht hier nicht nur um das Predigen, sondern auch um das geistliche Führen und Leiten der Herde. Aber bei diesem Hirtenamt geht es nicht nur um das Leiten und Führen, sondern auch um ein gewisses Wächteramt. Petrus sagt, die Hirten sollen auf die Herde achten. Und für den Begriff des Achtens steht hier der Begriff im Griechischen episkopeo. Und es steht für die Aufsicht halten. Das abgeleitete griechische Hauptwort heißt episkopos und es steht für Gemeindeleiter, Vorsteher. Und Luther übersetzt dieses Wort mit Bischofsamt. Jetzt wieder im Bild des Hirten gesprochen. Geht es darum, dass wenn der Wolf kommt, er dem Wolf wehren kann. Aufsicht halten bedeutet, dass die Gemeindeleitung wirklich wachsam ist. Und in diesem Sinn wird der griechische Begriff Episkopos, also der Aufseher, auch genutzt. Und als Beispiel möchte ich die finale Verabschiedung des Paulus in Ephesus anführen. Und an dieser Stelle ermahnt Paulus die Aufseher der Gemeinde. Und auch dort verwendet Paulus die beiden gleichen griechischen Begriffe, wie Petrus sie hier in unserem Text verwendet. Und ich möchte einen längeren Bibeltext aus Apostelgeschichte 20, 28 folgende ganz bewusst vorlesen, weil ihr hier einen Eindruck bekommt von dem Wächteramt der Hirten und zwar ganz praktisch. Und an dieser Stelle ermahnt Paulus die Aufseher der Gemeinde in Ephesus, wenn er Folgendes anweist. Er sagt hier nun: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Zu Aufsehern, da steht Episkopos, zu Weiden, da steht das andere Wort, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. An diesem Text sehen wir, dass sowohl von innen als auch von außen die Gefahr der falschen Lehre lauert. Sehen wir als Gemeinde, welch hohe Verantwortung die Gemeindeleitung an diesem Punkt hat. Als ich 2010 zu Lifebase gestoßen bin und man etwas später an mich herantrat, dass ich auch einmal eine Predigt übernehmen könnte, da hat man mir gesagt, dass man grundsätzlich nichts Negatives über andere Gemeinden in der Predigt zum Ausdruck bringen darf. Ich kann das einerseits verstehen, man kann nämlich in einem gewissen geistlichen Hochmut über andere Gemeinden herziehen und sich daran ahnen, wie gut wir doch selber sind. Verstehe ich. In der Gefahr stehen wir bei Kritik. Aber wenn Gemeinden, christliche Werke oder renommierte Prediger falsche Lehren über die öffentlichen Medien verbreiten, dann muss auch davor gewarnt werden. Und das macht es heute ungemein schwer, eine Gemeinde zu leiten und auch vor falschen Lehren zu beschützen, weil jeder von uns im Internet die Möglichkeit hat, sich von diesen falschen Lehren beeinflussen zu lassen. Diese Herausforderung kannten die Apostel damals so noch nicht. Und heute gibt es einige eloquente Prediger unter den Evangelikalen, die einerseits das Evangelium richtig und gut predigen und andererseits dieses Evangelium mit zusätzlicher falscher Lehre wieder relativieren. Und das ist heute die eigentlich große Verführung. Und es ist nicht verwerflich, wenn öffentlich Falsches gelehrt wird, dass dies dann auch öffentlich kritisiert wird und in der Gemeinde davor gewarnt wird. Auch wenn diese Prediger einen guten Ruf haben. Wer dies tut, dem darf nicht grundsätzlich geistlicher Hochmut unterstellt werden, sondern es geht darum, die Gemeinde zu schützen, den Wolf abzuwehren. Also eine Aufgabe des Hirten besteht darin, dass er der Gemeinde vor den Wölfen, vor falscher Lehre bewahrt. Aber es ist zu wenig für eine Herde, sprich Gemeinde, dass sie letztendlich nur vor den Wölfen, sprich falscher Lehre, zu bewahren. Dadurch wird eine Gemeinde noch nicht geistlich satt. Sie benötigt auch gesundes Futter. Der Hirte muss also wissen, wo es gesundes Futter, sprich eine gute Weide gibt, dadurch die Gemeinde wirklich aufgebaut wird und ermahnt wird. Gab es in den ersten Gemeinden einen Fokus, einen Schwerpunkt in dem, was in der Gemeinde verkündigt wurde? Ich sage ja. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 berichtet uns Lukas von der ersten Gemeinde. Dort heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Mit dieser Aussage gibt es so etwas wie eine Schwerpunktbestimmung in der Verkündigung. Wenn die Gemeindeleitung sich nun fragt, was benötigt die Gemeinde in geistlicher Hinsicht, dann muss sie sich fragen, welche geistliche Kost haben die ersten Gemeinden erhalten? Im Bild gesprochen hat der Hirte also zwei Aufgaben. Er führt die Herde auf eine gute Weide, was einer gesunden Lehre entspricht, und er wehrt den Wölfen, was der Abwehr der Irrlehren entspricht. Die nächste Frage wäre, wie soll der Hirte die Gemeinde seinen Dienst, wie soll er seinen Dienst versehen? Und hier bringt Petrus nun drei Begriffspaare mit je einer Negativeigenschaft, um den Dienst des Hirten zu beschreiben. Petrus schreibt nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Bei dem ersten Begriffspaar sagt Petrus, das Achten auf eine Herde soll ohne Widerwillen geschehen. Dieses Wort kann sicherlich nicht so gemeint sein, dass man einen Bruder zu diesem Hirtendienst nötigt, sondern es geht wohl eher darum, dass es Brüder gibt, die diesen Dienst von Herzen gern übernehmen wollen. Dass Gott ihnen dieses Verlangen letztendlich ins Herz gegeben hat. Insofern versteht man die Aussage des Paulus, wenn er an Timotheus schreibt in 1. Timotheus 3, das ist gewisslich wahr, wenn jemand ein Aufseheramt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Dieses Begehren wertet Paulus positiv. Und das kann ein Indiz für eine Berufung zu diesem Amt sein. Es darf aber nicht das einzige Indiz für eine Berufung sein. Nachfolgend listet Paulus im 1. Timotheusbrief noch andere Kriterien auf für dieses Amt. Aber nach Aussage des Petrus ist dieses Begehren notwendig, um dieses Amt recht ausführen zu können. Und das muss Gott dem Hirten ins Herz geben. Bei dem nächsten Begriffspaar beschreibt Paulus eine Anfechtung der Hirten im Blick auf das Geld, wenn er sagt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund sollen sie ihren Dienst versehen. An dieser Stelle sieht man, dass auch schon in den ersten Gemeinden Älteste so freigestellt wurden, dass sie nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen mussten und sie so ihren Dienst versehen konnten. Aber das birgt eine Gefahr in sich, dass ein Vorsteher der Gemeinde in einen Zustand geraten kann, dass er dieses Amt überwiegend nur noch um des Geldes willen verrichtet. Schaut euch die Missionare, die Prediger oder Pastoren an, die in den Ruhestand gehen und wie sie dann diesen neuen Stand ausleben. Sind sie dann noch missionarisch oder geistlich tätig? Oft nicht, obwohl sie es könnten. Da fragt man sich dann schon, was hat sie letztendlich in diesem Amt motiviert? Die eigentliche Anfechtung der vollzeitlichen Hirten liegt darin begründet, dass man diesen Dienst nur noch um des Geldes willen macht. Und dies darf nicht der Antrieb für diesen Dienst sein. Sehr schwer. Er muss ja immer funktionieren. Er muss ja immer was machen. Das ist eine Anfechtung. Das müssen wir als Not sehen. Das heißt, der Hirte soll diesen Dienst mit ganzer Seele und mit ganzem Herzen vollziehen. Das heißt, in dem Sinn, wie das erste Gebot gelebt werden soll, wenn es dort heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das muss die Triebfeder für einen Hirten sein. Und dann erwähnt Petrus noch eine zweite Anfechtung in dem dritten Begriffspaar, wenn er schreibt, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Die Aufseher der Gemeinde haben eine von Gott verliehene Autorität, die sie auch in Anspruch nehmen sollen und die auch von der Gemeinde anerkannt werden soll. Aber trotzdem besteht die Gefahr, dass diese Autorität missbraucht werden kann. Diesen Begriff des Herrschens verwendet Jesus auch im Blick auf die Könige, wenn er sagt in Matthäus 20, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten, da steht das gleiche griechische Wort, und die Mächtigen ihnen Gewalt antun, so soll es nicht unter euch sein. Das ist ein Herrschen, eine Führung, die Druck ausübt. Das ist aber nicht der Führungsstil der Gemeindeleiter. Ihre Autorität wird ihnen von Gott verliehen und gegründet sich allein auf das Wort Gottes. In dem, was die Hirten sagen und was sie leiten, das muss von dem Wort Gottes ableitbar und für die Gemeinde von dort ersichtlich sein. Und das ist die von Gott verliehene Autorität für Älteste. Und Paulus hat auch seinen Dienst so verstanden, wenn er zum Beispiel zu den Korinthern sagt, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Aber in unserem Text gibt es einen Hinweis, der der Gemeinde hilft, sich der Leitung unterzuordnen. Und das ist tatsächlich die Vorbildfunktion der Leiter. Und es sei gleich vorweg gesagt, was hier nicht steht. Dass eine Unterordnung unter die Leitung nur dann gewährt wird, wenn die Leiter auch echte Vorbilder sind. Ich kann das also nicht zur Bedingung erheben, um mich der Gemeindeleitung unterzuordnen. Aber es ist schon hilfreich, dass wenn unsere Leiter echte Vorbilder sind, dass man diesen dann auch nacheifert. Wo wir das sehr gut sehen können, ist bei Paulus, wenn er Folgendes an Timotheus schreibt. Er sagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Also Timotheus war jung und war auch Gemeindevorsteher. Du aber sei den Gläubigen, und jetzt kommt es auch, sei ein Vorbild, ein Typos im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Das ist eine super gute Zusammenfassung, worin die Vorbildfunktion der Hirten besteht. Älteste sind in dem Wort wirklich bewandert. Sie leben darin. Und dieses Wort hat auf ihre Lebensführung, auf ihre Liebe zur Gemeinde, ihren persönlichen Glauben, als auch auf ihre Reinheit prägende Kraft. Steht in 1. Timotheus 4, Vers 12. Und diese Eigenschaften sollen sichtbar sein für die Herde. Also das ist nicht so etwas was so im Verborgenen, im stillen Kämmerlein von den Ältesten ausgelebt wird, sondern das öffentlich in der Gemeinde sichtbar werden soll. Ein Ältester bekommt seine Autorität und Glaubwürdigkeit nicht aufgrund des Alters, sondern aufgrund seiner geistlichen Persönlichkeit. Und diese Vorbildfunktion soll die Herde zum Nachahmen animieren. Der moderne Mensch findet es arrogant, wenn man sich als Vorbild präsentiert. Paulus hat das immer wieder getan, sich als Vorbild präsentiert. In Philipper 3 sagt er zum Beispiel: Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie er uns zum Vorbild hat. Was würdet ihr sagen, wenn einer der Ältesten, oder wenn ich sage, nehmt mich als Vorbild, dann würde ich sagen, oh, der Thomas, der ist aber arrogant. Das denken wir. Das denken wir, weiß ich. Paulus hat sich als Vorbild präsentiert, nicht weil er so ein toller Mensch ist, sondern warum konnte er das? Paulus hat in dem Glauben, in dem Bewusstsein gelebt, dass er als der mit Gott versöhnte, er wusste, er war von Gott ganz angenommen, dass er durch Christus, dass durch diese Versöhnung er alles empfangen hat, was er zu seinem Dienst benötigt. Und da kann man das Wort aus Galater 2 anwenden. Er sagt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Also er wusste, Christus lebt in ihm. Und deswegen konnte er sich als Vorbild präsentieren. Das ist nicht auf Paulus letztendlich gemünzt. Und in dieser Überzeugung, in dieser neuen Wirklichkeit müssen die Ältesten leben, damit das Leben Jesu in ihnen sichtbar wird als Vorbild für die Gemeinde. Was folgt nun aus dem rechten Hirtendienst? Petrus schreibt, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Wie sollen wir dieses Wort verstehen? Bekommen nur die Ältesten die Krone der Herrlichkeit, wenn Jesus sichtbar wiederkommt? Ich dachte, diese Krone bekommen alle, die an Jesus glauben, und nicht nur die Ältesten. Zumindest Paulus sagt es so, wenn er von sich als auch von der Gemeinde Timotheus Folgendes schreibt. Er sagt, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, also nicht nur den Ältesten, die seine Erscheinung lieb haben. Hier geht klar hervor, dass auch jedes normale Gemeindeglied die Krone der Gerechtigkeit erhalten wird, wenn Jesus sichtbar wiederkommen wird. Also das kann Petrus wohl nicht im Sinn gehabt haben, dass nur die Ältesten diese unvergängliche Krone der Herrlichkeit erhalten werden. Ich frage mich, was hatte Petrus im Sinn, als er dieses Wort geschrieben hat? Man muss bedenken, Petrus nimmt hier Bezug zu der zweiten sichtbaren Wiederkunft Jesu in diese Welt. Vielleicht war Petrus noch eindrücklich vor Augen, wie Jesus in verschiedenen Gleichnissen erklärt hat, wie er den Menschen antreffen will, wenn er wiederkommt. Und als Jesus seine Wiederkunft erklärt, beginnt er mit folgender Frage, Matthäus 24. Er fragt nun, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Von wem spricht Jesus hier? Er spricht hier ganz sicherlich einerseits von seinen eigenen Jüngern, aber er spricht auch andererseits von den Menschen, die die geistliche Verantwortung in der Gemeinde haben. Es sind die Menschen, die das Wort in der Gemeinde zu verkündigen haben. Interessant ist, dass Jesus auch hier in diesem Gleichnis von den Mitknechten spricht. Und zwar nicht ohne Grund. Diese Knechte haben die gleiche Stellung als auch die Knechte, die das Wort in der Gemeinde hören, also die Ältesten. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist der Knecht selig, wenn er diesen zu diesem Zeitpunkt so antrifft, dass er die Speise seinen Mitknechten austeilt. Das heißt, die Ältesten, die diesen Dienst treu versehen bis zu Jesu Wiederkunft, denen sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Ich glaube, dass das Petrus bei diesem Wort im Sinn hatte. Was das konkret in der Ewigkeit bedeutet, klärt die Bibel nicht, aber das muss man sehen. So, aber in diesem Gleichnis von dem treuen und bösen Knecht verdeutlicht Jesus, welche hohe Verantwortung die Hirten der Gemeinde haben. Und im Bild gesprochen beschreibt er auch den bösen Knecht als solchen, der seine Mitknechte schlägt, der isst und trinkt mit dem Betrunkenen. Diese bösen Knechte weiden sich selbst und lassen die Herde geistlich gesehen verhungern. Und diesen Hirten begegnet Jesus bei seiner Wiederkunft mit der Schärfe seines Schwerts, wenn er sagt, und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Also, worauf müssen die Hirten ihr Hauptaugenmerk richten? Es geht darum, dass die Herde in geistlicher Hinsicht satt wird. Darum geht es wirklich, geistlich satt. Was ist nun die Quintessenz von meiner Predigt? Was beinhaltet nun das Hirtenamt? Die geistliche Leitung und Führung der Gemeinde. Die Gemeinde benötigt gesunde Kost, geistliche Kost. Kennt die Bibel einen lehrmäßigen Schwerpunkt für die neutestamentliche Gemeinde? Ja, sie bestand damals in der apostolischen Lehre. Und das zweite, Wachsamkeit gegenüber falschen Lehren. Die Hirten brauchen auch Mut, falsche Lehren, die im Umlauf sind, beim Namen zu nennen und davor zu warnen. Die zwei Aspekte, das hat der Hirte zu tun. Wie soll der Hirte der Gemeinde seinen Dienst versehen? Der Hirte soll diesen Dienst von Herzen tun. Das Geld darf für einen Hirten nicht der Antrieb für seinen Dienst sein. Und jegliche Herrschsucht in der Gemeinde ist dem Hirten untersagt, sondern er soll als Vorbild zur Nachfolge animieren. Wir müssen die hohe Verantwortung der Hirten sehen, wie Jesus in dem Wiederkunftsgleichnis vom treuen und bösen Knecht verdeutlicht. Im Blick auf diese seine Wiederkunft möchte Jesus seine eingesetzten Hirten bei seiner Ankunft so antreffen, dass diese Gemeinde genährt und geistlich im Glauben gestärkt wird. Wer ist zu diesem Hirtendienst in der Lage? Und das sind einerseits die Hirten, denen Jesus diese Herde anbefohlen hat. So steht es in unserem Predigttext. Und Paulus schreibt den Ephesern, dazu, dass der Heilige Geist diese Hirten eingesetzt hat. Und diese Hirten dann andererseits in der Überzeugung leben, dass sie durch Christus und sein erwirktes Heil bereits alles für diesen Dienst empfangen haben. Sie können dann auch ohne Angst in Vollmacht diesen Dienst wirklich versehen. Amen.